Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts Endlich Montag, dem Podcast, in dem wir versuchen werden, dir näher zu bringen, was das Geheimnis gesunder und erfolgreicher Unternehmen ist. Ja, mein Name ist Wolfgang König und ich freue mich heute auf einen ganz besonderen Gast, denn wir blicken heute in einem Bereich, der in der Öffentlichkeit oft fälschlicherweise mit Attributen wie starr oder auch bürokratisch oder auch vielleicht manchmal zäh belegt wird, die öffentliche Verwaltung. Mein heutiger Gast beweist jedoch das absolute Gegenteil, wie ich finde, und er leitet nämlich seit mittlerweile ungefähr 7 Jahren die Stabsstelle für betriebliches Gesundheitsmanagement der Landeshauptstadt Düsseldorf. Ist dazu noch gefragter Dozent an Hochschulen, systemischer Organisationsberater und wie ich finde und viele Mitstreiter das auch, brennt mit jeder Faser dafür, gesunde Führung, aktives Fehlzeitmanagement und so weiter in die Praxis umzusetzen. Und deshalb freue ich mich sehr, heute Sascha Martini begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen im Podcast, lieber Sascha.
Ja, danke Wolfgang auch für die ganz netten Worte und danke auch schon mal, dass genau in jeder Faser von mir BGM fließt. Also von dem her danke für die Verabworte.
Ah, sehr gerne, es ist genauso gemeint. Du, Sascha, bevor wir in unsere Themen einsteigen und auch zu dir kommen, erst einmal herzlichen Glückwunsch. Ihr habt ja ganz frisch vor 2 Wochen den BGF Gesundheitspreis der AOK gewonnen und ganz besonders interessant in der Kategorie Innovation und Engagement. Was bedeutet dir diese Auszeichnung?
Oh, so ehrlich muss ich auch sein, den finden wir wirklich sehr, sehr bedeutsam für uns, weil ich finde, öffentlicher Dienst, das, was du einleitend auch schon gesagt hast, ist ja nicht unbedingt immer mit innovativ und engagiert verbunden. Und da haben wir uns sehr darüber gefreut, auch was die Konkurrenten anging oder die Mitbewerber, die auch nominiert waren. Und das war dann schon für uns wirklich eine Ehre, dass wir diesen Preis bekommen haben, weil wir versuchen natürlich, zumindest auch seitdem ich schon jetzt 7,5 Jahre da bin, bei der Landeshauptstadt Düsseldorf innovativ und engagiert zu sein, aber ob das andere dann auch so wahrnehmen, das sei ja immer dahingestellt und dass das dann bei dem Gesundheitspreis so zum Vorschein gekommen ist, auch ne von der AOK, die da so ein bisschen Branchenüberblick haben und das läuft ja auch mit so einem Audit, wo man die Projekte vorstellt und wo dann so in der Laudatio unsere verschiedenen Projekte erwähnt wurden, die dann auch als besonders oder als innovativ benannt wurden, war das schon für uns eine besondere Auszeichnung, wo auch sowohl mein Oberbürgermeister, mein Personaldezernent, also auch die obersten Führungsebenen bei uns in der Stadtverwaltung Düsseldorf sich alle sehr darüber gefreut haben.
Ja, das glaube ich. Sprechen gleich auch nochmal ein bisschen darüber, welche vielleicht Auswirkungen sowas auch hat, beziehungsweise wie deine Rolle auch ist, weil das sprichst du es ja gerade schon an. Es sind ja viele eingebunden, ne, die vielleicht woanders auch nicht so eingebunden sind. Aber Sascha, vielleicht erstmal nochmal zu dir, bevor wir hier weitersprechen. Denn vielleicht kennen dich nicht alle. Ich glaube, dich kennen viele gerade bei uns in der Branche, im Netzwerk. Aber wie würdest du dich so selbst beschreiben? Wer ist denn eigentlich der Sascha hier und was macht er eigentlich so den ganzen Tag?
Ja, ich glaube, eine große Rolle, die du beschrieben hast, ist dann schon der Stabsstellenleiter Betriebes Gesundheitsmanagement. Also zumindest was meine beruflichen Pflichten angeht, bin ich genau da montags bis freitags sehr engagiert. Natürlich auch die Nebentätigkeiten, aber ja, von dem her, wer ist Sascha Martini? Also ich bin, glaube ich, privat wie beruflich immer ein authentischer Mensch. Deshalb hätte ich nie einen Job ergreifen können, in dem ich mich nicht wohlfühle. Und deshalb, das habe ich zum Glück mit dem betrieblichen Gesundheitsmanagement geschafft. Das ist was, also meine Ursprünge sind, dass ich mal mit dem Sport eingestiegen bin, ein bisschen leistungssportlicher Tennis betrieben habe und habe dann auch gemerkt, irgendwie dieses Vermitteln von Sport macht mir Spaß, als Tennistrainer unterwegs gewesen, eine Tennisschule gehabt. Dann auch so in Fitnessstudios, Personal Training und sowas gemacht. Ne? Also irgendwie hat mir dieses ganze Thema viel Spaß bereitet und bin dann auch so mit dem Sportstudium eingestiegen an der Sporthochschule in Köln und habe dabei gemerkt, dass mir vor allem diese Präventions- und sportmedizinischen Themen Spaß machen. Dann irgendwann auch so im Bereich der Diplomarbeit überlegt, was kannst du denn genau damit machen? Und dann ist so dieses ganze Thema betriebliche Gesundheitsförderung spannend geworden und da hatte ich da meine Diplomarbeit auch bei der T-Mobile GmbH geschrieben mit den Effekten von Bewegungspausen am Arbeitsplatz und habe irgendwie gemerkt, das ganze Thema Gesundheit am Arbeitsplatz juckt mich, habe aber auch gemerkt, ich glaube, nur mit Fitnessübung kriege ich nicht eine komplette Unternehmung gesünder. Und habe dann noch mal so ein bisschen mich breiter aufgestellt. Ne? Also auch so mit neben dem Sportstudium, mit einem etwas stärker betriebswirtschaftlichen Studium, was ich noch angeschlossen habe. Und von dem her Der ist Sascha Martini heute. Also heute versuche ich diese beiden Komponenten, Präventions- und Sportbegeisterung, mit dem systematischen Denken zu integrieren. Ne? Also, dass man beides bedient, weil ich glaube, BGM funktioniert so. Man muss irgendwie einen Enthusiasmus für das Thema Gesundheit haben. Auf der anderen Seite muss man aber auch schauen, man wird nicht jeden Raucher zum Nichtraucher erziehen und nicht jeden übergewichtigen Menschen zum Normalgewicht und jeden Unsportlichen zum Sportler, sondern irgendwie da auch gucken, ich meine, das klingt immer sehr theoretisch, die Verhältnisprävention, die Kultur im Blick zu haben, aber es muss irgendwie das Thema Gesundheit gelebt sein. Und das ist so das, was meinen Alltag wirklich bei der Arbeit füllt. Und privat brauche ich natürlich auch meinen Ausgleich. Wenn ich selber das Thema Gesundheit für mich nicht ernst nehmen würde, würde ich es auch beruflich nicht wirklich leben können. Und deshalb, ja, renne ich durch verschiedene Wälder, wohne in Hahn, also der Stadt Waldhilden, sieht mich öfters mal, die Tennisplätze finden mich auch öfters mal auf. Mit meinen Jungs bin ich auf Fußballplätzen auch unterwegs und habe zu Hause, jetzt mache ich keine Markenwerbung, aber ich habe ein Indoor-Cycling-Bike da stehen, wo so ein Tablet drauf ist. Und genau, wer die Firma kennt. Und da darf ich mich auch mehrmals die Woche oder im Monat auf jeden Fall abstrampeln. Und ja, das ist so der Sascha Martini hinter dem Namen.
Ist es eine holländische Firma?
nee, eine amerikanische wäre es in dem
Ah, okay.
Fall,
Ja, dann lag ich da jetzt gerade falsch. Bei mir ist es eine holländische. Bist du Ingo Frohböse über den Weg gelaufen während deiner Studienzeit?
ja, sogar
Oder
ganz
später?
früh Krebs. Ja, während meiner Studienzeit, das war der Betreuer meiner Diplomarbeit. Und ich habe bei
Tatsächlich.
ihm, genau, und ich habe bei ihm
Ich habe
ein
nämlich.
Seminar auch gehabt. Achso, genau, wie bist du ihm über den Weg
Nein,
gelaufen?
nein, nein, nein. Ich frag nur deshalb, weil ich gedacht habe, als du über Prävention und diese Themen gesprochen hast, die du dann im Studium gemacht hast, ist ja sein Thema gewesen. Ich habe nur gerade, während der letztens einen Podcast mit ihm und deswegen kam ich da gerade
Ah.
drauf.
Ja, lustiger Fun Fact. Ich bin ihm seit meinem persönlich live und in Farbe seit meiner Diplomarbeit nicht mehr über den Weg gelaufen. Und vor 3 Wochen bei mir auf der Tennisanlage, wo ich spiele, die haben da so ein, wie auch immer, ein Clubhaus, was bewirtet wird, wo man Veranstaltungen also organisieren kann. Und dann war da ein Treffen der ehemaligen, ich glaube, deutschen Olympiateilnehmer der Leichtathletik. Und auf einmal steht Ingo Frohböse da, also Professor Dr. Frohböse. Und natürlicherweise ist er wesentlich bekannter. Ne, hat er mich jetzt nicht mehr so auf dem Schirm gehabt mit mittlerweile ja 22, nee, wie viel ist es, 20 Jahren Abstand zu meiner Diplomarbeit, aber deshalb bin ich ihm ganz live und in Farbe sogar vor 3 oder 4 Wochen über mir gelaufen.
Ja, witzig. Und ist ja so, ist ja auch klein, auch vor allen Dingen unsere Welt, ich sag mal, in der wir uns im kleineren Kreis bewegen. Vielleicht noch ganz kurz nochmal, ich habe gelesen, du hast die August-Bier-Plakette erhalten damals. Was ist das genau? Also fand ich ganz spannend. Das ist ja schon eine traditionsreiche Auszeichnung, ne? Damals, die du bekommen hast.
Das stimmt, auf jeden Fall auch richtig ausgesprochen. Es ist keine Bierpalette, sondern eine Bierplakette. Das ist ja ganz wichtig. Und ja, das hat mich damals sehr gefreut, weil ich ehrlich gesagt damals auch nicht mit gerechnet habe. Ich habe, wie auch immer, war zu Hause, habe dann Post bekommen. Also ich habe es auf dem Weg erfahren. Und dann habe ich ehrlich gesagt als erstes gedacht, einer meiner Studienkollegen, also als Sportstudent, hat man sehr lustige Kommilitonen und ich dachte, irgendwer will mich doch hier, ne, aufs Kreuz legen. Und nee, dann habe ich da reingeguckt, dann ist das ja so ein Forschungspreis, mit dem man auch eine finanzielle Unterstützung erhält. Und ja, ehrlich gesagt, damals, das war nie mein Fokus, einen besonders guten Abschluss zu machen. Es war bei mir immer so, ich wollte irgendwie gut durch die Prüfung kommen und dann, ja, wie es sich ergibt, ne, irgendwie waren die Noten dann immer ganz gut und dieser Preis ist ja für den, ja, ich sag mal, notentechnisch erfolgreichsten Absolventen an der Sporthochschule vom Jahrgang. Und ja, ich habe mich da sehr drüber gefreut.
Glaube ich.
Genau, habe aber damals auch mit mir gerungen, weil mit so einem Forschungspreis hätte ich natürlich durchaus auch eine Promotion im sportwissenschaftlichen Bereich angehen können. Aber damals, ich habe irgendwie gemerkt, auch BGM, da brauche ich mehr betriebswirtschaftliche Kenntnisse. Deshalb bin ich dann doch, ich sag mal, aus der
Ja.
Sportwissenschaft stärker ins Betriebswirtschaftliche gegangen. Ansonsten wäre es natürlich auch durchaus ein Door-Opener in Richtung von einer sportwissenschaftlichen Karriere gewesen.
Ja,
Ne? Aber
das ist ja
ja.
immer interessant, ne? Wo dann auf einmal so einen der Weg hinführt. Aber das merkt man auch, und du hast es ja auch gerade, finde ich, schon angesprochen, für dich ist ja dann also klassisch ein betriebliches Gesundheitsmanagement einfach auch mehr als jetzt nur Fitness, als nur Ernährung. Und du hast jetzt dann eben auch schnell festgestellt, es hat auch betriebswirtschaftlichen Sinn. Und wenn man das so sieht und hört, was du so machst, dann wirst du ja irgendwie auch bei LinkedIn sieht man das relativ deutlich ja auch, bist du auch sehr aktiv, ne? Bist du so eine Art Corporate Influencer, würde ich mal sagen. der auch mit gewissem Humor auch da arbeitet, aber auch vor allen Dingen so diese Themen versucht zu streuen und auch diese Tiefe reinzubringen. Und was glaubst du, ist, ich sag mal, das Thema BGM, werden wir bestimmt noch viel drüber sprechen, auch so in vielleicht jetzt im Kontext der Verwaltung, gebraucht es diesen Dialog oder braucht es auch einerseits so eine Nahbarkeit, wie du es gesagt hast, ne? Man muss auch so Leidenschaft mittragen, aber braucht es auch gleichzeitig diesen Hintergedanken, naja, wir machen das schon für die Gesundheit der Menschen, wir machen es aber auch, um hier natürlich arbeitsfähig zu sein beispielsweise?
Mhm. Da würde ich relativ schnell auch mit antworten, auf jeden Fall. Weil ich genau dieses Thema und du hattest ja so ein bisschen meine beruflichen Stationen auch erwähnt und ich bin jetzt sehr lange in der BGM-Branche unterwegs und es ist weiterhin, egal ob in meiner unternehmensberaterischen Tätigkeit, ne, wo ich Unternehmen dabei geholfen habe, BGM-Systeme aufzubauen oder auch BGF, also betriebliche Gesundheitsförderungskampagnen durchzuführen, dass die meisten sich immer noch sehr von wem auch immer, ob es jetzt von der HR-Abteilung vorgesetzt oder von der Unternehmensführung oder wer auch immer aus der Öffentlichkeitsarbeit da oder Unternehmenskommunikation den Einfluss auf die betrieblichen Gesundheitsmanager und Managerinnen nimmt, sich sehr schnell vor den Karren spannen lassen. Zeig doch mal was, wir müssen doch hier an den Themen, wir müssen mal einen Vortrag, wir müssen mal einen Workshop, wir müssen mal einen Gesundheitstag machen. Ja. Und deshalb das Thema LinkedIn, Corporate Influencing, dieses Einblick geben, wie ist so mein Alltag? Also ich bin jetzt auch keiner, ne, ich glaube, wer mir da folgt, der wird das auch sehen. Ich bin jetzt keiner, der jeden Tag sein Müsli fotografiert, was auch mal sein kann. Aber ich sag mal, ich versuche so Meilensteine, wo ich denke, die zeigen auf, was betriebliches Gesundheitsmanagement ausmacht. Da versuche ich dann auch durchaus regelmäßig mal einen Post abzusetzen. Und da ist es mir halt wichtig, dass es nicht immer nur das Theraband-Training und der Rückenkurs ist und die Massagen, die gezeigt werden, ja, sondern dass es am Ende ein ganz systematisches Steuern des Themas Gesundheit, Leistungsfähigkeit, Arbeitsfähigkeit am Arbeitsplatz ist, wo auch natürlich diese ganzen BGF-Aktionen eine total wichtige Säule sind, weil wir sind auch, und das ist ja auch vollkommen okay, ein Stakeholder, die Geschäftsführung oder bei uns jetzt Verwaltungsführung, die wollen auch außendarstellerische Arbeitgebermarke transportieren, das lässt sich mit Aktionstagen total gut machen, aber am Ende des Tages will eine Geschäftsführung Geld ausgeben, dann entscheidet sich ja daran, hat es auch was gebracht. Und eine Arbeitgebermarke ist sehr wichtig, aber am Ende müssen die Interventionen irgendwo auch die Belastbarkeitsprüfung überstehen, hat es den Beschäftigten einen gesundheitlichen oder auf Leistungsebene Mehrwert gebracht. Und da muss man ganz systematisch evaluieren mit den richtigen diagnostischen Instrumenten und dann auch den Nachweis bringen. Und deshalb, das ist vielleicht bei LinkedIn oder bei dem, was ich so in der Öffentlichkeitsarbeit tue, mir ein ganz wichtiges Anliegen, dass es nicht nur Aktivitäten sind, sondern dass man ganz systematisch Instrumente zum Einsatz bringt, um am Ende zielgruppenspezifisch, das ist für mich auch nochmal ein ganz großer Kernfaktor, der bei uns auch bei dieser Award-Verleihung von der, im Rahmen auch der Laudatio von der AOK benannt wurde. Wir versuchen halt für jede Zielgruppe die passenden Instrumente zu finden. Mhm. Bei der Stadt Düsseldorf, ein Erzieher, eine Erzieherin braucht was anderes als jemand in der Verkehrsüberwachung, anders als der Tierpfleger im Aquazoo, anders als der Bürostuhlakrobat im, wie auch immer, in der sitzenden Tätigkeit. Und ich glaube, da liegt wirklich der Hase im Pfeffer, dass man sich nicht vor irgendwelche Karren spannen lässt mit den außenwirksamen Aktionen, sondern schaut, wie kann ich nachweislich effektive Gesundheitsmaßnahmen platzieren.
Sehr, sehr spannend. Welche Kennzahlen sind das dann? Also wir sprechen ja häufig, wenn es dann darum geht, Arbeitsfähigkeit zu erhalten, dann kommt ja ganz schnell und jetzt auch wieder die Diskussion, eigentlich schwelt es ja schon seit Monaten und Jahren fast, das ist der Krankenstand. Ja? Also die Senkung des Krankenstandes dann als höchstes Ziel und gut vielleicht auch, was das BGM manchmal sogar alleinig erreichen soll, aber zumindest mit unterstützen soll, ist sicherlich auch ein Ziel. Aber wie siehst du das? Welche Kennzahlen? Ich meine, ihr habt ja ein eigenes System auch aufgebaut. Und habt euch, oder euch gerade ja du ja auch inspirieren lassen, Bernhard Badura beispielsweise, bei uns ja auch im Beirat, der auch sehr viel geforscht hat in eben die Themen, Zusammenhänge von sozialen Themen, Kultur, Miteinander etc., Führung ja insbesondere auf die Arbeitsfähigkeit. Aber diese Dinge zu messen, ist ja dann nochmal eine andere Nummer, ne? Nicht das zu wissen auf der einen Seite, sondern auch zu messen. Also Krankenstand auf der einen Seite. Was sind das für Kennzahlen, die ihr dann in eurem System habt? Ich glaube, das interessiert viele, könnte ich mir vorstellen.
Absolut. Die Antwort ist leider auch nicht schnell,
Kann ich mir
aber
vorstellen.
ich versuche es mal so eher themenfelderartig darzustellen. Was auch vom Professor Dr. Badura so geprägt wurde, sind ja die Früh- und Spätindikatoren. Und am Ende würde ich auch unsere Kennzahlensystematik, mit der wir arbeiten, so auf zwei Ebenen bewerten oder einstufen, weil das eine ist ein Kennzahlensystem, mit dem wir versuchen, Handlungsfelder, ein Frühwarnsystem auf, oder das haben wir aufgebaut, aber mit dem man wie ein Frühwarnsystem Handlungsnotwendigkeiten erkennt. Bedeutet, wie auch immer, du sagst Krankenquote, die auch für mich total überbewertete Kennzahl. Nicht, dass sie nicht wichtig ist, darum geht es nicht, aber genau wie du sagst, es wird ja häufig so, speziell wenn BGM irgendwo eingeführt wird, wird ja gesagt, ne, und wir müssen mal an der Krankenquote arbeiten, das ist ja fast gleichgesetzt, ne? Und dann denke ich,
Ja.
puh, ob die Kranken, egal, können wir gleich auch noch
Ja, ist
tief drauf
vielleicht auch noch ein
einsteigen. Ja.
separates Thema. Eigentlich für einen ganzen
Genau,
Podcast.
eigentlich für den kompletten. Und trotzdem bin ich weiter ein total wichtiger Spätindikator. Punkt. Ne? Wenn es um das Thema Gesundheit geht, muss man eine Krankenquote ganz fokussiert betrachten. Wichtig, aber bitte nicht alleinig. Ne? Und dann haben wir noch Überlastungsanzeigen, dann haben wir besetzte und unbesetzte Stellen, ne? Weil wenn ein Arbeitsbereich viele unbesetzte Stellen hat, das heißt, viele Kollegen müssen arbeiten von den Stellen, die nicht besetzt sind, mitmachen. Wir haben insgesamt, allein in dem Bereich, haben wir über 60 Kennzahlen für dieses Handlungsfelder offenbaren. Dann versuche ich es deshalb etwas stärker jetzt meinen Felder zu beschreiben, weil wir haben dann aus einer Mitarbeiterbefragung nochmal einen, ich nenne es jetzt mal Zufriedenheitsindex gezogen. Wie zufrieden sind Sie mit Ihren Arbeitsbedingungen, mit Ihrer Führungskraft, mit Ihren Arbeitsbedingungen, wo man ja auch als Kennzahl nur mit umgehen kann, wenn man über Multiple Choice und so einer Likert-Skalierung arbeitet. Das heißt, wenn ich qualitativ in der Mitarbeiterbefragung abfrage, ist das schwer zu quantifizieren. Das haben wir aber für das Kennzahlensystem, haben wir die Möglichkeit, das rüberzuziehen. Und was wir natürlich auch noch dazu nehmen, von unserem Gesundheitsnetzwerk, jetzt mal grob Überschrift ist, wie stark werden die einzelnen Angebote genutzt? Wird unsere Konfliktberatungsstelle genutzt? Wie ist die Annahmequote vom betrieblichen Eingliederungsmanagement? Wie viele Mitglieder gibt es in der Betriebssportgemeinschaft? Wie viele Begehungen wurden vom Arbeitsschutz in den vergangenen Jahren durchgeführt? Wie aktuell ist die Gefährdungsbeurteilung? Und deshalb, das ist die eine Ebene, wo wir sagen, okay, wenn es da Auffälligkeiten gibt, kann man zumindest sagen, über die Themen wollen wir mal sprechen. Was immer noch keine Ursachen klärt, ne, ob die Leute zufrieden oder unzufrieden sind. Und die andere Ebene Kennzahlen, das ist das Controlling, wo wir sagen, wir führen Maßnahmen durch und versuchen wirklich ganz stark Prä-Post-Vergleich, vorher, nachher, was haben die Interventionen gebracht? Und deshalb, long story short, auf welchen Ebenen arbeiten wir mit dem Kennzahlensystem? Einmal Frühwarnsystem, Handlungsfelder festlegen und das andere ist, harte Kennzahlen haben die Maßnahmen was gebracht.
Ja, sehr spannend, dass wir sprechen im Podcast sehr viel über diese Kennzahlensystematik und auch über die vor allen Dingen auch Wirksamkeitsmessungen, die ja wahrscheinlich aus unserer Sicht zumindest eine wichtigsten Faktoren sind, um überhaupt nachzuweisen, welchen Sinn ergibt denn eigentlich das, was man da so tut. Und die Wirksamkeit natürlich im Kontext der Gesundheit, des einzelnen Maßnahme vielleicht sogar, das abzuleiten. Aber auch im Hinblick auf das Gesamtergebnis. Und dann sind wir vielleicht bei Krankenquote, wenn man schon mal das weiterdenkt, bei der Fehlzeitenquote. Denn vielleicht sind die Menschen gar nicht immer krank, in Anführungsstrichen, wenn sie fehlen, sondern aus anderen Gründen. Und noch zusätzlich, das ist auch ja ein spannender Punkt, der klassische Präsentismus, der auch jetzt durch die Dinge, die da entschieden werden in der Politik, mit Sicherheit auch wieder noch stärker in den Fokus rücken wird. Ja, Menschen kommen dann einfach nicht immer gesund zur Arbeit, arbeiten aber trotzdem und was für Folgen das haben kann. Auch hier früh zu schauen und früh Indikatoren zu finden, ja auch ganz wichtig. Ich finde es total spannend, was ihr macht, gerade auch die sozialen, ich sag mal, eher weicheren Faktoren, wobei sie aus meiner Sicht überhaupt nicht weich sind, sondern es sind ganz klare, harte Fakten, die da Auswirkungen haben. Aber auch ich sag mal, quantifizierbar zu machen. Das ist ja auch ein ganz, ganz spannender Punkt, Indizes daraus abzuleiten oder Kennzahlen. Und nur so kann man am Ende ja auch eine Vergleichbarkeit herstellen, ne? Innerhalb eurer Bereiche, aber auch dann in der Zeit, wenn es standardisiert ist, ja, wenn man einheitliche Zahlen hat und Berechnungen hat dann am Ende. Super spannend. Eine Frage hätte ich oder eine Interessensfrage, die mir so aufgekommen ist, weil du über den Nutzen gesprochen hast, der Aktivitäten. Wie fließt das bei euch ein? Also ist jetzt, wenn jemand oder wenn in bestimmten Bereichen die Nutzung hoch ist, spricht das dann für eine gute Gesundheit oder spricht das eher für eine schlechte Gesundheit in dem Bereich? Also das, wie interpretiert ihr das?
Genau in der Spannung bewegen wir uns, weil ich nehme mal ein schönes Beispiel, sind vielleicht betriebsärztliche Beratungen. Ne? Mhm. Und dann sage ich auch, du hast auch gesagt, ich bin an Hochschulen aktiv, das frage ich auch mal meine Studenten, was machen wir denn mit der Kennzahl, wenn die hoch ist oder wenn die besonders niedrig ist? Und dann ist das ja genau diese teils gegensätzliche Argumentation, die dann aufkommt. Wenn eine, sagen wir mal, Konfliktberatungsstelle ist sehr griffig, ist die Annahmequote hoch, kann man sagen, oh, das ist ja schlecht, weil dann haben wir ja viele Konflikte. Aber gut ist ja daran, oh, die haben Konflikte, holen sich aber Hilfe und versuchen Abhilfe zu schaffen. Mhm. Niedrige Quote wäre, oh, die haben bestimmt Konflikte, lassen sich aber nicht helfen, das wäre schlecht. Niedrige Quote, ah, die haben keine Konflikte. Ne? Und deshalb, es gibt ganz viele Kennzahlen, auch in unserem Kennzahlensystem, die nicht eins zu eins eine Maßnahme erfordern. Deshalb Handlungsfelder, wie ich vorhin auch sagte, weil ganz viele Dinge muss man ja im Kontext auch der anderen Kennzahlen sehen. Wenn jetzt die Arbeitsbedingungen von allen total positiv bewertet werden, die Krankenquote vielleicht, sagen wir mal, normal bis niedrig ist, um das mal so zu formulieren, und dann ist eine Annahmequote bei der Konfliktberatungsstelle niedrig, dann würde ich sagen, ach ja, bei denen scheint es ganz gut zu laufen. Ne? Ja. Genau. Wiederum sind ganz viele Überlastungsanzeigen eingestellt und etc. Ne? Und die Krankenquote total hoch und die Konfliktberatungsannahmequote ist total niedrig. Ich würde sagen, oh, ich glaube, die kennen das Angebot nicht. Also deshalb, dann fängt man die gleiche Kennzahl, die bei 0 oder 1 liegt, fängt man an, anders zu interpretieren. Und deshalb, das ist auch so meine persönliche Einschätzung zu Kennzahlen im BGM. Es gibt nicht die eine Kennzahl. Man muss immer Kennzahlen in Kontexte setzen, in ein Board, in Vergleiche, in Zusammenhänge bringen und dann kann man deuten, aber am Ende muss man eh immer die Beschäftigten und Führungskräfte partizipieren, um diesen Kennzahlen qualitative, echte Informationen zu hinterlegen und deshalb Kennzahlen sind wichtig bei der Steuerung, aber legen nur Handlungsfelder für mich offen. Wiederum bei der Wirksamkeitsprüfung von Maßnahmen finde ich, sind Kennzahlen sehr aussagekräftig, wenn Zufriedenheit, ja, sagen wir, Zufriedenheit ist immer sehr leicht, aber sagen wir mal, bei unserer Krisenintervention, wenn wir dann auch Arbeitsfähigkeit oder Lebenszufriedenheit nehmen, die war vorher bei dem Wert 40, danach ist beim Wert 60, dann kann ich sagen, ja, die Maßnahme war effektiv. Ne? Und ich finde, beim Maßnahmencontrolling sind sie aussagekräftiger Einzelzahlen als bei diesem Handlungsfeld offenlegen, beim Frühwarnen. Ne?
Ja. Ja, ganz, ganz spannend. Du weißt ja, wir haben ja auch den Business Health Index genau deshalb entwickelt, um ein, ich sag mal, so ein standardisiertes Messverfahren auch zu haben, was dann ja angedockt werden kann, eben an solche Systeme, wie ihr sie habt, wo man dann in die Tiefe noch geht, aber überhaupt erstmal zu wissen, wie ist denn eigentlich der Zustand und wenn man dann Dinge tut, umsetzt, zu erkennen, eben standardisiert, einheitlich gemessen, welche Auswirkungen hat das denn? Ne? Und da eben dann im Kontext aller Gesundheitsaspekte, aber insbesondere auch der Faktoren Leistungsbereitschaft, Leistungsfähigkeit. Ich glaube, dass das eine schöne Kombination dann auch ist, wenn man einerseits sieht, wie diese Dinge, die man ja auch lesen können muss, ne? Also die Ergebnisse und die Zahlen, die ihr selber aufbereitet, hat und gleichzeitig dann auch Instrumente nutzen kann, die auch dann, ich sag mal, unabhängig nochmal auf vielleicht einen Vergleich über die eigene Organisation hinaus dann auch eben anbieten. Wo siehst du persönlich so diese Entwicklung, die ja aus meiner Sicht so ein übergreifendes Thema auch ist? Also es ist ja eigentlich so, wir haben irgendwann mal entschieden, ein Meter ist ein Meter. Und wir wissen heute immer noch nicht, ja, was ist eigentlich gesund, was nicht gesund. Und auch im Kontext der betrieblichen Gesundheit nicht. Im Kontext vielleicht auch dieser Kennzahlen, die du bei euch im System hast, wir können ja gar nicht so ins Detail gehen, aber ich sehe da eine enorme Bedeutung, dass man so etwas gebraucht, weil ansonsten misst jeder dann doch irgendwie so seinen eigenen Zustand und nur die, ich sag mal, im zeitlichen Verlauf dann so seine Entwicklung, ne? Ob die jetzt von ganz schlecht nach ein bisschen besser geworden ist oder von E war E Spitze bis geht gar nicht besser. Wo siehst du da die Zukunft und was glaubst du, was kann sich da oder sollte sich da noch entwickeln? Da stoßen da auch vielleicht klassische Befragungsinstrumente, die man dafür ja oft verwendet, auch an ihre Grenzen vielleicht? Oder anders gesagt, sind sie vielleicht die Möglichkeit, um überhaupt an bestimmte Informationen zu kommen. Man kann ja auch andere, durch andere Messverfahren an Gesundheit herangelangen, natürlich. Ne?
Eine total gute und komplizierte Frage, mit der man sich, wie wir beiden auch, mit denjenigen, die sich täglich mit BGM beschäftigen, auch auseinandersetzt. Würde ich auch auf zwei Arten jetzt antworten, wo ich jetzt mit meinen eigenen Erfahrungen in den letzten Jahren, ich darf auch jetzt schon mittlerweile seit 16 Jahren Führungskraft sein, habe da auch verschiedene Perspektiven auf das Thema. Wenn man mich persönlich fragt, und das haben wir auch von der Landeshauptstadt Düsseldorf in unserem Portfolio der BGM-Maßnahmen berücksichtigt, ich persönlich halte die Ebene der konkreten Arbeitsteams für die allerwichtigste. Es ist total wichtig, ist keine Abrede, dass eine Geschäftsführung oder wer auch immer, die Personalführung nicht für das Thema brennen muss, weil sonst kann BGM nicht arbeiten. Also wenn man die nicht an Bord hat als, sag mal, leitende Person für das BGM, wird man mit seinen Inhalten nicht vorwärts kommen. Aber um am Ende einen Menschen, einen Beschäftigten am Arbeitsplatz gesünder zu bekommen oder zufriedener, da muss man auf die Mikroebene. Ich behaupte, ein perfekter Arbeitgeber, der das komplette Portfolio von allen Gesundheits- und Incentives und so weiter arbeitet, aber man arbeitet konkret in seinem Team mit total blöden Kollegen zusammen und hat einen total blöden Chef, dann kann das noch ein so gesundes Unternehmen vom Rahmen sein, dann wird man unzufrieden sein. Und genauso andersrum, ne, wenn von oben alles blöd und doof ist, aber ich habe die coolsten Kollegen, mit denen ich auch gerne danach noch wie auch immer eine Apfelschorle trinken gehe und mein Chef geht total nett mit mir um oder meine Chefin und dann denkst du, boah, der ganze Laden hier mag ja sein, aber ehrlich, ich gehe jeden Tag gerne zur Arbeit, wir haben gute Arbeit. Deshalb meine Überzeugung, wenn ich Beschäftigte gesünder machen möchte, muss man sehr auf die genauen, konkreten Arbeitsbedingungen, egal ob es auch mit einer Gefährdungsmutter und psychischer Belastung ist. Ich persönlich, und darauf wollte ich hinaus, habe total gute Erfahrungen mit einem Führungskräftefeedback gemacht. Also habe das selber für mich durchgeführt und bin mit einer Moderation, die begleitend einhergegangen ist. Wir haben erst eine anonyme Befragung gehabt auf unserer Arbeitsebene, aber ganz konkret. Da sind dann auch, weil wir zum Glück, habe ich ein Team, was groß genug ist, Anonymität war gewährleistet, habe ich dann Kennzahlen auch an die Hand bekommen, welche Bereiche gut, welche sind nicht gut gewesen. Und dann sind wir gemeinsam moderiert auch in Verbesserungsvorschläge gekommen. Und das, merke ich selber, hat kulturell bei uns auch nochmal einen ganz großen Impact gebracht. Und das haben wir auch übertragen, vorher aber auch schon in unser BGM-System. Ich bin kein Fan von den großen Gesundheitstagen. Die kann man mal machen, öffentlichkeitswirksam, alles gut. Aber am Ende, wenn wir mit unserem BGM-Mobil, da haben wir so ein Lastenrad, da fahren wir raus und machen dann bis zu 20 Personen ganz konkrete Aktionen. Also entweder persönliche Gewichtsanalysen, Stressfeedbacks, ne, also Biofeedback-Analysen. Wir machen Workshops, Gesundheitswerkstätten, wo die ihre Verbesserungsvorschläge mitteilen, wo wir Teambuilding-Maßnahmen machen. Und danach sagen uns alle, wir machen so einen Prä-Post-Vergleich da auch, kommt immer raus, so, boah, das war ein total cooler Tag. Aber wir bleiben auch dran. Wir bleiben nicht für einen Tag, ne, sondern bieten denen immer wieder was an. Deshalb auch da auf die lange Vorrede jetzt die Rückmeldung. Wenn ich sage, ich möchte ein Unternehmen gesünder machen, würde ich immer versuchen, auf die konkreten Arbeitsbedingungen der einzelnen Beschäftigten einzugehen und nicht mit kollektiv übergreifenden Maßnahmen. Also immer eher den Einzelfall aufgreifen als one size fits all. Ne?
Und ich glaube, was du auch durchklingen lässt, unbedingt auch Führungskräfte einbeziehen, beziehungsweise zu Mitgestaltern auch machen. Ne? Nicht sozusagen mitzunehmen, pass mal auf, wir kommen da jetzt mit unserer Karre und machen da etwas und du darfst auch gerne dabei sein oder, ne? Sondern auch dieses Thema oder die Themen ja in den Alltag zu integrieren, klingt erstmal so banal, aber auch die Führungskraft natürlich der entscheidende Dreh- und Angelpunkt all dessen. Das wissen wir nicht erst seit Bernhard Badura, aber das ist, ich glaube, ganz viel auch Inspiration dadurch nochmal gekommen, indem man auch bewiesen hat und im Übrigen ja auch heute noch immer wieder beweist, welchen Einfluss Führung hat, welchen Einfluss das Miteinander hat, welchen Einfluss es auch hat, wenn man über diese Themen spricht und deswegen auch Mitarbeitende einbezieht in diese ganze Diskussion, in Maßnahmen, die sinnvoll sind. Und da erleben wir leider immer mal wieder und woanders dann ja vor allen Dingen auch, dass beispielsweise, wie du schon sagst, Dinge ausgeschüttet werden über eine gesamte große Gruppe, was nicht zielgerichtet ist einerseits, aber andererseits auch Mitarbeitende gar nicht einbezogen werden in in die gesundheitsförderliche Gestaltung der Arbeitsbereiche, wo man dann oft hört, ja, ist ja ganz nett, dass wir jetzt hier dies und jenes machen dürfen, aber unser eigentliches Problem will ja hier keiner hören, nämlich das ist hier das Knirschen dort oder die Gerüche da oder vielleicht auch die Führungskraft das und so weiter. Ich glaube, ein ganz entscheidender Punkt, auch in der Messung beziehungsweise auch in der Wirksamkeitsdarstellung am Ende, auch in der, ich sag mal, Authentizität dessen, was man da tut, nicht nur für die Beschäftigten, aber vor allen Dingen wahrscheinlich, aber auch für die Geschäftsführung zu sagen, woran man eigentlich arbeitet und wie kommt man an diese Informationen, Mitarbeitende einbeziehen, Führungskräfte einbeziehen, Befragungen, Gespräche, Dialog etc. Ne? Und das dann am Ende auch abzubilden, um dann wiederum der Geschäftsführung zu zeigen, pass auf, das hier ist unser Weg. Ja.
Ich genauso. Also ja. Dieses Thema Partizipation ist definitiv auch in dieser Schnelllebigkeit von heute. Und das meine ich auch genauso. Ich liebe KI, Punkt. Also hilft und ist super, beschleunigt ganz viele Prozesse. Aber es wird, und da bin ich 100% von überzeugt, ich glaube, da geht es jetzt fast in eine Grundsatzdiskussion, es wird auch in Zukunft keine BGM-KI geben, die es schafft, den gesunden Arbeitgeber mit gesunden Arbeitsbedingungen zu schaffen. Man muss weiterhin die Anliegen der einzelnen Menschen ernst nehmen und die über dieses Partizipative, wie du es sagst, auch als Führungskraft denen Rechnung tragen.
Ich glaube, KI, wieso sollten sie meiner Meinung nach begreifen, kann ein gutes, unterstützendes Instrument sein, an zwei Stellen. Einerseits, wo wir Daten haben, diese zu helfen, zu analysieren. Ja. Es geht in einer unglaublichen Geschwindigkeit, was wir sonst ja nicht selbst in der Lage sind zu tun. Aber dafür gebraucht es auch gute Daten, eine gute Datengrundlage. Das vergessen ja die meisten. So, erstens. Und zweitens auch und in der Ableitung von Maßnahmen. Ja, also wenn man eigene KIs entwickelt, wir entwickeln übrigens auch eine eigene KI auf Grundlage der Ergebnisse, auf Grundlage der Erkenntnisse, die man schon gewonnen hat, vielleicht auch aus anderen Organisationen, aber mindestens aus dem eigenen, immer konkretere Maßnahmen, Vorschläge auch abzuleiten. Das heißt nicht, dass es die dann unbedingt dann sind, aber das sind die, die woanders und vielleicht in einer solchen Situation nachweisbar oder ich sag mal, eine Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass sie eine Wirkung erzielen. Ich sag mal, so weit würde ich jetzt gehen, ja. Dann gebraucht es aber, und da bin ich voll bei dir, also diese beiden Chancen sehe ich in der KI, und wir merken das auch, dass es funktioniert. Nur dann gebraucht es den Dialog immer noch und weiterhin. Ja, da arbeiten Menschen miteinander. Und wenn man dann, ich sag mal, was will die Führungskraft? Sie will wissen, okay, wie sieht's hier bei mir aus? Okay, das und das sind meine Herausforderungen, aber was soll ich denn jetzt auch bitte tun? Und wenn man sie bei diesen beiden Dingen unterstützen kann, dann kommt das ja in den Alltag hinein. Dann verstehen auch Mitarbeitende, okay, hier geht's wirklich um unsere Themen und wir haben den Beitrag geleistet, indem wir den Dialog mitmachen sozusagen und dann setzt sich das Rad ja auch in dem Kleinen dann in Bewegung. Ja? Ansonsten, ich glaube, dass da eine große Chance liegt, aber nicht darin zu sagen, wir machen eigentlich das, was wir analog schon falsch machen, nämlich Gießkanne ausschütten und so weiter. Und das machen wir jetzt über KI, wird glaube ich, nicht den Erfolg bringen. Ne?
Nein, da bin ich, genau, ich bin 100% bei dir. Also dieses ganze Thema, ein qualitatives, wie sagt man, Brainwriting, ne? Also nicht Brainstorming, sondern wenn man wirklich gerade in einem Gedanken ist und dann über die KI wird man weiter befüllt mit weiteren qualitativ hochwertigen weiteren Ideen. Und die man ohne KI vorher nicht so zustande gekriegt hätte. Und am Ende des Tages muss es aber wieder irgendwann konkret für den einzelnen Arbeitsplatz gut funktionieren. Und das passiert nur im, wie auch immer, auch One-on-One, aber zumindest One-on-Team, dass man mit denen zusammen in Kontakt tritt und schaut, Führungskraft, Team, wie setzen wir es jetzt hier genau um? Und man muss halt die passende Lösung sein und nicht das Gießkannen-Thema, genau wie du sagst, ja.
Wir hatten es vorhin am Anfang angesprochen, wir sind jetzt eigentlich so ein bisschen in diesem Thema. Wenn man so ein bisschen in die Branche reinschaut, also ich fasse sie immer sehr breit, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber so die Branche, die geht ja ein bisschen in den Arbeits- und Gesundheitsschutz, klassisch natürlich so in die Richtung, sie geht aber auch in die andere Richtung, in die HR, also Personalentwicklung, in diese Themen, natürlich hat es auch generell strategische Entscheidungen, die dadurch beeinflusst werden oder auch die auch Mitspieler sind, sage ich mal, in unserer Branche, selbst Mitarbeitervertretung, selbstverständlich. Also es ist ja ein Riesenfeld. Ich kenne eure Grafik ja auch oder wo ihr das auch darstellt, so wunderbar, nämlich wer eigentlich alles so Mitakteur ist. So. Aber dass wir so in der Branche, also alle diese Mitstreiter, wenn man die mal so nehmen, vor allen Dingen dann vielleicht so spitz auf die engere Branche BGM, ne, wo dann ja sich so einige Hardliner dann auch tummeln und wo manche dazukommen. Wie würdest du das so einschätzen, diese Entwicklung? Also ich habe letztens mal so die These aufgestellt, dass wir uns mit manchen Entwicklungen, die da so passiert sind, keinen Gefallen getan haben und vielleicht auch nicht tun, weil wir irgendwo auf einer Straße falsch abgebogen sind und jetzt mal irgendwie zurückgehen müssten. Nicht nur in der Erzählung auch dessen, was wir tun, aber vor allen Dingen, wir machen uns, ich habe es letztens mal so formuliert, irgendwie fast schon als Komplize für diejenigen, die da jetzt kommen und sagen, hey, wir haben hier die schnelle Lösung, indem wir dann sagen, ja, wir müssen jetzt auch mal hier ganz viel neu machen und ganz viel schnelle Maßnahmen und dies und jenes machen, weil das wird irgendwie verlangt oder irgendwie gefordert. Dabei wissen wir doch alle, mindestens im Inneren, dass das nicht so unbedingt der Weg ist, der dann am Ende zum Erfolg führt, unserer Arbeit. Ne? Ja. Wie beobachtest du diese Situation?
Ja. Also bin ich auch komplett bei dir. Also dieses speziell da, wo BGM neu eingeführt wird, jetzt muss ich sagen, du hast auch schon gesagt, ne, bei der Stadt Düsseldorf bin ich mittlerweile knapp 8 Jahre und es gibt zu viele Unternehmen, weil sie nicht wissen, was BGM genau ist, die ja direkt immer erste Assoziation ist, wir nehmen am Firmenlauf teil, wir Obstkorb, wir stellen allen Wasser zur Verfügung, die schnell versuchen, außendarstellerisch ganz schnell in die Maßnahmen zu kommen und zu sagen, ja, puh, am Ende des Tages brauchen wir ein System, was dauerhaft das Thema Zufriedenheit, Gesundheit, Leistungsfähigkeit in diesem Fall screent. Wir müssen schnell aktiv werden können. Wir wollen es aber auch irgendwie als Kultur transportieren. Und deshalb in der Branche gibt es, weil es auch leider von vielen Unternehmen auf der Entscheidungsebene, weil die Kenntnis nicht darüber da ist, wie BGM richtig funktioniert, wird natürlich der Quick Win gesehen. Und ich lobe und finde auch jeden dualen Bachelor- und Masterstudent total wichtig, aber dann wird dann so ein ganz wichtiges Thema wie BGM, ah, wir haben doch hier eine neue Werkstudentin, der geben wir das Thema mal an der Hand, die geht auch dreimal die Woche ins Fitnessstudio, ich glaube, die kann das ganz gut pushen. Ja, die wird dann ein tolles Instagram-Video zweimal pro Tag hochladen vom leckeren Mittagessen und wie sie aktiv mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren ist, was auch gut ist, ne? Das ist ein Teilbereich, die Kommunikation und Außenwirkung von Gesundheitsmaßnahmen, alles gut. Aber sich wirklich die Mühe zu machen, was du auch sagtest, mit vernünftiger, fundierter Strategie, weil das ist ja das Thema, wenn ich nicht weiß, wo ich hin will, dann kann ich auch keine Maßnahmen gezielt auswählen, sondern sonst werde ich im Gießkannen unspezifischen Denken drin bleiben. Und diese strategische Auftaktphase, und das ist etwas, das würde ich in die Branche ganz stark, jetzt bin ich hart mit den Worten, ich glaube bei 90-95% der Unternehmen, die haben keine klare Zielsetzung für ihr BGM, sondern die sehen das rein auf dieser Interventionsmasse. Was müssen wir denn mal anbieten? Nee, wir müssen nichts anbieten. Wir müssen wissen, was unsere Beschäftigten benötigen, wo wir als Führung hinwollen, wo wir als Organisation stehen wollen. Und dann können wir die Inhalte des BGMs gestalten. Und wenn man an dem strategischen Auftakt spart, dann wird es halt unspezifisch, belanglos, auch nicht effizient. Vor allem große Ressourcenverschleuderung, weil dann irgendwann immer die Frage stellt, was habt ihr denn gebracht? Ja, wir haben doch, wie der Chef sagte, einen Firmenlauf haben wir dran teilgenommen und so. Und deshalb pauschal für die Branche. Ich glaube, es wird viel zu viel bei der strategischen Ausrichtung gespart oder zu wenig Arbeit reingesteckt, was sich dann hinten raus natürlich total stark nicht auszahlt, ne, wenn man am Anfang der Reise mal irgendwie um 5 Grad abgewichen ist, das macht sich nach 100 Kilometern ganz stark bezahlt. Dann ist man 30 Kilometer vom Ziel weg. Ne? Mhm. Ja.
Das beobachte ich auch. Und was ich noch beobachte, ist, dass nicht nur viele gar nicht wissen oder sich Gedanken darüber machen, wo sie hinwollen, sondern dass viele auch überhaupt gar nicht wissen, wo sie stehen.
Ja, ja.
Und dann ist die Navigation im Vorfeld schon gescheitert eigentlich. Ne? In welche Richtung gehe ich jetzt hier? Und wo stehe ich eigentlich? Ja, ich finde, du sprichst oft eigentlich, bei LinkedIn sieht man es, aber auch wenn man dich so auf Kongressen beobachtet, genau diese Themen an und legst da durchaus auch den Finger mal so ganz, ganz soft in die Wunde, sag ich mal. Das finde ich ganz, ganz wichtig, dass wir das tun und wir wollen ja niemandem irgendwie zu nahe treten und wir wissen, dass alles gut gemeint und gedacht ist, aber tatsächlich hier mal vielleicht so ein bisschen inspirieren und nochmal neu zu denken, was tut man denn da eigentlich und zu welchem Zweck und was macht das auch mit einem selber und auch vielleicht mit seiner Rolle im Unternehmen, was macht es das auch? Wie wird man wahrgenommen und wie möchte man eigentlich wahrgenommen werden? Was muss man dafür tun? Und du sprichst eigentlich auch immer zwei ganz, ganz wichtige Punkte an, die manche, ich würde jetzt sagen, du hast gerade 90-95% genannt, sehr viele, bin ich bei dir, auch gar nicht so auf dem Schirm haben, wenn es um Gesundheit geht, also um unser Thema geht, dann geht es vor allen Dingen ja um auch die gesunde Kultur, ja, also gesunde Führung. Und ihr habt ja bei euch in einer Landeshauptstadt Düsseldorf, in der ich ja glücklicherweise auch leben darf, wirklich, ihr habt ja Tausende von Mitarbeitenden, ich sag mal von der Müllabfuhr über die IT bis zur Kita-Leitung, Feuerwehr, Landschaftsbau, was weiß ich. Wir sehen das ja auch bei der Stadt Essen, das ist ja faszinierend. Wie brecht ihr da eigentlich den Begriff, ich sag mal, Kultur übergeordnet? Kann das eigentlich gehen? Oder gibt es so Subkulturen? Und das Thema auch der gesunden Führung dann im Speziellen, ich sag mal, so praxisnah runter, dass er auch auf allen Ebenen der genannten und ganz unterschiedlichen Arbeitstätigkeiten und Bereiche, es sind ja komplett unterschiedliche Wesen, die da teilweise in den Bereichen arbeiten, so herunter, dass er auch als wirklich auf allen Ebenen gelebt werden kann, also individuell ist, aber trotzdem noch gesteuert werden kann. Das finde ich total faszinierend, herausfordernd auch.
Also so ehrlich, ne, den sagt man Wasser in den Wein einschenken, muss ich dann schon, ne? Also es wäre schön, wenn alle unsere Führungskräfte, ich glaube, wir haben so 1400, natürlich jeden Tag gesunde Führung zu 100% leben würden. Das ist, wie glaube ich alle wissen, auch bei uns nicht zu 100% praktikabel, weil, und ich glaube, die Besonderheit, die hast du perfekt auch angesprochen. Ich glaube, wenn man so ein Geschäftsfeld hat und dazu 200 Standorte, dann kann man sagen, okay, wir haben alle irgendwie so ein gleiches Arbeitsthema, egal ob man jetzt, weiß ich nicht, im Einzelhandel aktiv ist und bei einem Discounter arbeitet, dann sprechen wir alle darüber. Wir haben ja irgendwelche Leute, die an der Kasse sitzen, welche die Verräumung und so weiter machen. Bei uns ist es halt so, wir haben 46 komplett unterschiedliche Ämter mit der Aquazoo, die Feuerwehr, das Ordnungsamt, das Umweltamt, also das Sportamt, also das könnte ich jetzt so durchgehen. Und deshalb ist es natürlich unglaublich schwierig, eine gemeinsame Kultur zu entwickeln. Wir haben unsere wirklich HR-Abteilung, unser Hauptamt heißt es, die machen ganz tolle Arbeit. Es gibt auch ein Wertekompetenzmodell.
Ja, aber wir alle wissen, das ist ja oft auf den Plakaten und auch, ja. das wirkt schon, ja.
Genau, und es wirkt schon, und da hat wirklich vor 5, 6, 7 Jahren, ich krieg's jetzt nicht genau in Zahlen gegossen, da hat auch eine Veränderung stattgefunden, weil genau dieses Thema externe Öffentlichkeitsarbeit, wie wollen wir als Arbeitgeber wahrgenommen werden, wie wollen wir in der Stadtkultur wahrgenommen werden, da gab es eine Zusammenführung mit dem, wie wir gegenüber unseren Beschäftigten auch, ne, dieses Wertekompetenzmodell, und von dem, ne, nach außen hui, innen fui, sind wir ganz deutlich abgewichen und haben uns weiterentwickelt und genau diese Verzahnung hingekriegt. Ja. Jetzt würde ich immer noch sagen, wir sprechen immer noch sehr über die Außendarstellung, was ich jetzt gerade sage. Was schaffen wir auf Plakate zu bringen? Was steht im Wertekompetenzmodell? Am Ende des Tages in der letzten Kita zu sein, wo die Kita-Leitung mit der Erzieherin genau dieses Wertekompetenzmodell lebt oder auch gesunde Führung. Oder in der Verkehrsüberwachung, wenn ich die ganze Zeit im Außendienst unterwegs mit meiner Führungskraft im Kontakt. Das ist sehr schwierig. Was wir dafür tun, ist, dass wir jetzt ein neues Zertifikat einführen oder gerade in der Einführung sind. Das nennt sich gesundes Amt. Und da ist auch ein Teilbereich. Man kann nur ein gesundes Amt sein, wo wir, also wir vom BGM auditieren intern unsere Ämter, die Interesse daran haben. Und sagen, man kann aber nur ein gesundes Amt sein, wenn mindestens 80% der Führungskräfte in gesunder Führung geschult sind. Und diese gesunde Führung haben wir jetzt mit so einem hybriden Personalentwicklungsansatz aufgestellt. Das heißt, über ein halbes Jahr haben wir Online-Veranstaltungen, Präsenzveranstaltungen. Es gibt sogenannte freiwillig, aber ich glaube 90% der Führungskräfte nehmen das ungefähr in Anspruch mit Peer Groups. Das heißt, die Führungskräfte gehen so in 3, 4, 5er Gruppen auch zusammen und kriegen Hausaufgaben, besprechen das zwischendrin. Und da sammeln wir im Moment gute Erfahrungen. Was nicht bedeutet, man muss natürlich ein Talent auch haben für gesunde Führung. Wenn ich für mich selber sage, Gesundheit für mich selber ist nicht wichtig und meine Beschäftigten, die haben ihren Arbeitsvertrag zu erfüllen und da muss ich die jetzt nicht noch mit irgendwie Jahresgesprächen und persönlicher Motivation unterstützen. Wenn das meine Haltung ist, dann wird auch dieses Personalentwicklungstool keinen Effekt entwickeln. Aber wir behaupten zumindest mit diesem halbjährlichen nachhaltigen Ansatz, diejenigen, die wir in der Personalentwicklung drin haben, gut zu unterstützen, für ihre Führungsaufgabe vorzubereiten. Und das egal, ob ich im Aquazoo bin oder im Umweltamt oder im Sportamt. Ne? Und deshalb, das ist so unser Ansatz.
Da findet man wahrscheinlich auch verbindende Themen dann. Weil Gesundheit ist für jeden Menschen ja dann doch ähnlich. Und natürlich mit anderen Schwerpunkten, aber auch und eigentlich unabhängig davon, wo man arbeitet. Ja.
Ja.
Und da ist dann das Wissen natürlich eine Voraussetzung oder ist es gut. Manche haben es in sich ohnehin, ja, brauchen da nehmen noch mal ein paar neue Dinge auf, aber manche kommen vielleicht ganz neu mit diesen Themen in Berührung und verstehen auch, welche Verantwortung sie da haben, die sie vielleicht so gar nicht kannten vorher. Die Umsetzung ist dann oftmals ja auch ein bisschen schwierig, ne? Also wenn man sagt, okay, ich weiß jetzt zwar viel, aber wie gehe ich denn dann jetzt mit welchen Themen dann auch vielleicht an die Mitarbeiter heran? Das ist, glaube ich, auch nochmal eine ganz besondere Herausforderung dann, ne? Die ist dann wiederum sehr unterschiedlich, auch themenbezogen dann ja auch in dem Bereich, ne?
Absolut, das ist ja dieser Theorie-Praxis-Gap, ne? Wenn man aus so einer zweitägigen Seminarveranstaltung rausgeht und danach müsste ich eigentlich mein Arbeitsleben auch als Führungskraft 180 Grad drehen, klappt ja nicht, weil der Tag beginnt, also bevor ich mal eine 2-Tage-Schulung hatte, war der stressig und danach ist es auch wieder. Und dieses Arbeitsintegrieren, das ist schon ein schwieriger Punkt, weil der Druck natürlich, gesundes Führen ist nur ein Teilbereich, ne? Die haben trotzdem auch unsere Führungskräfte in der öffentlichen Verwaltung haben natürlich Aufgaben, egal ob Politik gegeben oder von den Bürgerinnen gegeben. Unser Bürgerbüro, wenn da, wie auch immer der Personalausweis abgeholt wird, dann will auch der Bürger oder Bürger seinen Personalausweis haben. Und dann
die haben auch ihre Aufgaben zu erfüllen, vielleicht anders als in der freien Wirtschaft, aber natürlich auch hier ihren Druck. Ja. Arbeit muss geschafft werden. Und ich finde, das führt mich auch wieder zu dem Punkt, am Anfang haben wir über Krankenstand, aber auch über Fehlzeiten kurz gesprochen. Das ist natürlich etwas, wo Führungskräfte sehr gerne unterstützt werden, vielleicht auch hier Lösungen mitzuentwickeln oder auch Ansätze zu erfahren. Wie kann ich denn da bestimmter Tendenzen, sag ich's mal, die Fehlzeiten steigen nun mal, auch vielleicht Herr werden? Und wenn man das verbindet mit solchen Themen, Gesundheit weit fasst, was es ist, ja, also hier geht es auch um Führung, hier geht es auch um Miteinander, hier geht es aber um klassische andere vielleicht gesundheitliche Faktoren, vielleicht auch um Dinge, da ist irgendwie die Motivation verloren gegangen, aber was sind die Gründe dafür, dass das ja der Führungskraft auch enorm hilft, um das Thema zu verstehen, worum geht es ja eigentlich, um Gesundheit im weiteren Sinne. Gesundes Führen heißt auch, dass du am Ende deine Beschäftigten bei dir hast, dass du deine Beschäftigten, wenn sie da sind, auch leistungsfähig hast. Und das auch ganz in diese Diskussion mit einzunehmen, ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja? Also Führungskräften nicht nur sozusagen, hier hast du ein neues Thema, das ist jetzt hier für dich auch zusätzlich belastend wahrscheinlich, weil du dich ja eigentlich um andere Dinge kümmern musst. Nein, es ist genau dafür da, dass du die anderen Dinge, die du da eigentlich machen musst, mit deinem Team viel besser machen kannst. Und also alle fit und gesund da sind, ja, okay, verstehe ich so vom Grundsatz her, aber dass das auch verschiedene Themenzusammenhänge gibt. Es sind ja die Alltagsthemen eigentlich einer Führungskraft, ja. Und wie geht sie auch mit Fehlzeiten um? Ich meine, da habt ihr ja auch, glaube ich, eine sehr spannende Serie mitgemacht, wenn ich das so mitbekommen habe. Der Umgang mit Fehlzeiten ist ja für Führungskräfte auch, ja, ich sag mal, nicht immer leicht, ne? Wie mache ich das so? Und ich will ja auch niemandem zu nahe treten, aber andererseits muss da man vielleicht auch mal das ein oder andere Gespräch offen und ernst geführt werden, ne? Da habt ihr, glaube ich, auch was gemacht, richtig? Oder seid zumindest dabei, diese Zusammenhänge da so herzustellen, ja.
Genau, also auf jeden Fall die Zusammenhänge, weil das Thema aktives Fehlzeitenmanagement, das ist ein wichtiges, ne? Weil das eine ist, ich glaube, wir alle kennen, ne, dieses wunderschöne Eisbergmodell, ne? Natürlich kann man sich im Unternehmen, wenn es auch ums BGM geht, mit den kranken Leuten auseinandersetzen, aber in der Regel haben die ja meistens einen Grund, ne? Wenn ich eine AU habe, zumindest hat irgendwann mal ein Arzt drauf geguckt und hat gesagt, hör mal, du hast da irgendeine Symptomatik, die es, Entschuldigung, ich nenne es mal lohnenswert, ist, dass du dafür eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung bekommst. Und eigentlich Ziel gesunder Führung oder auch von betrieblichem Gesundheitsmanagement sollten ja, genau wie du sagst, diese Präsentisten sein, denen mal, ne, irgendwie an die Hand zu geben, wäre es nicht gut, wenn du auch gesundheitlich mal dich ein bisschen durchscreenen lässt und dir Unterstützung holst oder diejenigen, die, ne, Dienst nach Vorschrift, die eigentlich innerlich schon gekündigt haben, schaffe ich es, die nochmal abzuholen, in denen irgendwie ein Feuer zu entfachen, und diejenigen, die eh schon High-Performer sind, wie schaffe ich es denn, deren gute Haltung, deren gute Stimmung auch aufs Team auszuweiten. Und da gibt's ja aktuell auch, ne, die schon seit langen Jahren natürlich hier von dieser Gallup-Untersuchung auch die zumindest im Moment Erkenntnis, dass es vor allem auch dieses Thema, fühle ich mich an meinen Arbeitgeber gebunden, wenn ich mich stark gebunden fühle, dann bin ich auch seltener krank. Das heißt, wir sprechen gar nicht wieder über irgendwelche Diagnosen, sondern dieses Gefühl, ist mein Arbeitgeber an mir interessiert? Und da ist natürlich der längste Hebel, der das am meisten repräsentiert, die direkte Führungskraft. Und da war irgendwie so eine sehr erschreckende Zahl, jetzt will ich die nicht ganz falsch rezitieren, aber ich glaube irgendwie 70% aller Beschäftigten vertrauen ihrer Führungskraft nicht inständigst. Und wenn man das so als Zahl nimmt, ist das natürlich die Grundlage dafür, dass ich mich auch nicht an meinen Arbeitgeber gebunden fühle. Und wenn ich gesunde Führung es schaffe in guter Beziehung durch gute Gespräche, die nicht nur einmal im Jahr mit dem Jahresgespräch stattfinden müssen, sondern in gutem Kontakt mit meinen Beschäftigten zu sein, dass sie mir vertrauen und dadurch auch eine Bindung an den Arbeitgeber erfolgt, dann kriege ich auf einmal auch einen Hebel an die Krankenquote, ohne dass ich mit dem dreimal morgens joggen gegangen bin und den fünfmal durchmassiert habe. Ne? Also da geht es dann am Ende drum, auf der Ebene auch Gesundheit zu beeinflussen.
Ja, ich finde das auch, genau, ich finde diese Diskussion auch spannend, die dann ja geführt wird, wenn man sagt, okay, Gallup sagt, nur noch 7% sind irgendwie gebunden oder haben schon innerlich gekündigt, andersrum gesagt. Also die überwiegende Mehrheit. Wenn wir Messungen machen, dann sehen wir schon, dass die Leistungsbereitschaft der Menschen eigentlich noch da ist. Ja, sie ist schon noch vorhanden. Also sie sinkt langsam, das sehen wir übergreifend. Aber woher kommt das? Das ist ja die Frage. Ja? Und welchen Einfluss habe ich da? Welchen kann ich da nehmen? Und ist es jetzt so, dass ich sage, okay, alle sind immer nur faul und haben keine Lust und fehlen vielleicht auch deshalb? Ja, stimmt nicht. Sicherlich gibt es die auch, ja. Aber das dann halt so pauschal über alle zu decken, ist ja jetzt auch eine Diskussion, die so, ich sag mal, seinen Höhepunkt erreicht, wenn wir jetzt sehen, was gerade in dieser Woche, in der letzten Woche auch an der Entscheidung getroffen wurden von der Bundesregierung. Wie stehst du denn dazu eigentlich, wenn du da persönliche Einschätzung abgibst? Das ist ja ein Thema, das ist ja auch noch nicht zu Ende diskutiert, aber jetzt wird ja die Krankschreibung ab dem ersten Tag soll eingeführt werden, ist ja noch nicht Gesetz, aber soll eingeführt werden. Und gleichzeitig die telefonische Krankschreibung abgeschafft werden. Da hört man ja schon, ne? Oh Gott, Chaos bei den Ärzten. Unglaublich, alle Verbände und Behörden laufen gerade Sturm. Aber was ist das auch für ein Zeichen, was da eigentlich gegeben wird? Meiner Meinung nach so eines dieses Misstrauens. Aber wenn wir jetzt in diesen Themen arbeiten und Führungskräfte ja sensibilisieren wollen zu diesen Themen, auch gerade Präsentismus, wie funktioniert das so? Also wir arbeiten ja in der Praxis und sehen, was los ist. Und von oben oder von der Seite kommt immer wieder sowas reingeprescht. Beginnend mit Mitarbeitern sind ja eh alle noch faul, was wir alles da gehört haben aus der Politik und von Vorständen in den letzten Monaten. Und was jetzt mündet sozusagen darin, quasi genauso präsentiert von unserem Bundeskanzler, ja, wir müssen dem Herr werden, ne? Wir haben zu viele Fehlzeiten und deshalb schaffen wir jetzt die telefonische Krankschreibung ab, wo wir wissen, dass es keine signifikante Auswirkung hatte, da gibt es Studien zu, und wir führen die Krankschreibung ab dem ersten Tag deshalb wieder ein, damit alle wieder arbeiten. So, und dann haben wir das Problem quasi gelöst und wir sind da, ne, und überlegen uns, was passiert da eigentlich gerade?
Also,
was überlegst du dir gerade, was da passiert?
Ja, also die Pauschalunterstellung, genau, alle Deutschen sind faul, ne, um das mal so in Anführungszeichen zu setzen, die damit einhergeht, da habe ich natürlich große Bauchschmerzen mit, weil jeder Mensch, und da bin ich bei 100%, nimmt einen Job ja nicht auf, um zu sagen, boah, ich habe da keinen Bock drauf und ich muss irgendwie meine Zeit rumkriegen. Natürlich ist ein wirtschaftlicher Faktor, Geld zu verdienen, immer ein Punkt, keine Frage. Deshalb gibt es vielleicht auch manchmal Leute, die eine Tätigkeit machen, wo sie sich nicht von Kindheit auf schon immer gesagt haben, das ist mein Traumjob. Aber die Grundhaltung, dass Menschen ihren Job eigentlich erstmal gern machen wollen. Wer hat schon Lust, 40 Stunden jede Woche irgendwo hinzugehen, worauf er keine Lust hat? Also das ist ja so eine Unterstellung, die darf man einfach nicht geben. Ob sich das dann nachher an einer Arbeitsstelle so entwickelt, weil man den Chef nicht mag oder wie auch immer mit den Kollegen und irgendwann geht man da nicht mehr gerne hin, okay, ne? Aber ansonsten ist natürlich diese Maßnahme auf bundespolitischer, gesundheitspolitischer Ebene meines Erachtens nur ein Verschieber. Vielleicht kriegt man die Blaumacher, meinetwegen, die es auch mit Sicherheit gibt, irgendwie mit ein paar prozentualen Anteilen, kriegt man damit etwas stärker weggedrückt, ne? Also das kann sein. Aber diejenigen, die vielleicht ein gutes Achtsamkeitsempfinden haben und sagen, boah, ich glaube, wenn ich heute mich mal einfach rausnehme, weil heute ist irgendwie auch eine Tätigkeit, bei der ich 100% da sein muss, da würde ich mir heute, glaube ich, eher mal einen Tag AU nehmen. Dafür bin ich dann morgen wieder fitter oder ähnliches. Ich glaube, dass es halt ganz viel in die Verschiebung kommt, dass man sagt, okay, die vielleicht vorher ein gutes Achtsamkeitsmanagement betrieben haben, die rutschen jetzt vielleicht eher in eine Langzeiterkrankung rein. Also ich bin 100% davon überzeugt, dass das keinen Einfluss grundsätzlich auf das Krankheitsspektrum nimmt, ob man vielleicht ein paar von den Kurzzeit-AUs wie 1, 2, 3 Tägen weggedrückt bekommt, das kann sein.
Sowieso nur der geringste genau. Anteil, ne, 7% oder ja. So von Menschen, die 1, 2 Tage ausfallen. Also
genau. Und deshalb glaube ich, wird sich es am Ende gar nicht in den Zahlen widerspiegeln, weil sich der Teil derer, die vielleicht eine gute Achtsamkeit haben und nicht zu den Blaumachern gezählt haben, die nur sagen, komm, bevor ich jetzt auch meine Kollegen anstecke, ich habe ein Schnupperken und so weiter, ich halte mich mal zu Hause, vielleicht für eine richtige, ich nenne es mal für eine richtige AU, die mich jetzt eine Woche weghaut, reicht es jetzt nicht, aber für 1, 2 Tage nehme ich mich jetzt mal raus und die werden jetzt demnächst halt wesentlich öfters im Büro aufschlagen oder wo auch immer, Hände schütteln und die anderen anstecken. Ne? Und
oder? Oder sie werden dann zum Arzt gehen und der Arzt schreibt nicht für einen Tag krank.
Genau.
Ja, der Arzt wird dich dann, weil er dich nicht nochmal in der gleichen Woche bei dir haben will, schreibt er dich die Woche krank. Ja. Und da bin ich auch mal sehr gespannt, ob das nicht sogar auch dann am Ende ein Schuss ins Knie war, wenn es um Fehlzeiten geht. Wie du sagst, einen Tag, ich halt, zieh mich mal eben zurück. Okay, nein, kann ich nicht, ich muss jetzt zum Arzt gehen. Dann bin ich auf einmal 5 Tage krankgeschrieben.
Ja, absolut.
Das wird... Ist fast lustig irgendwie. Es ist so ein bisschen der Humor, den man dann behalten muss wahrscheinlich, weil da ja Entscheidungen getroffen werden, wider jeglichem Verstandes eigentlich und aller Faktenlagen. Und da haben wir auch in anderen Gesprächen auch schon mal so tief hineingehört, wie ich mir selber nicht vorstellen konnte. Auch gerade was so Arbeitszeitmanagement und Arbeitszeitplanung geht, diese Flexibilität jetzt noch weiter wegzunehmen. Da wird ja schon gerade wieder zurückgerudert. Nein, nein, sollen natürlich dann doch Unternehmen mitgestalten dürfen, da wo es Tarifverträge gibt, da wo es dies gibt, das. Aber warum, ne? Warum lässt man es nicht so, wie es ist und arbeitet einfach mal wirklich am Kern, also an den Ursachen dessen, warum die Menschen dann am Ende mal fehlen.
Ja.
Und ich würde gerne zum Schluss noch einmal auf deine Erfahrung zu sprechen kommen, die du ja auch in deiner Tätigkeit als Dozent machst. Ne? Du bist ja an mehreren Hochschulen auch tätig und prägst ja sozusagen auch unseren Nachwuchs mit. Ja, das ist ja auch eine ganz tolle Erfahrung, glaube ich, die du da machst. Ich habe selber auch eine Akademie und habe auch sehr, sehr lange das gemacht. Wie intensiv, meine Frage geht da so ein bisschen spezieller rein, wie intensiv beschäftigt ihr euch so mit diesen Themen, auch so mit gesellschaftlichen Themen, die ja jetzt so dann sind? Das ist wahrscheinlich super toll, sich da auch darüber zu diskutieren und auszulassen. Aber so auch vor allen Dingen so die Strategien, die man gebraucht, wo wir am Anfang drüber gesprochen haben, diese so in die Köpfe zu bekommen, dass das eigentlich das Elementare ist, ne? Also ein systemisches Gesundheitsmanagement mit einem betriebswirtschaftlichen Nachweis vielleicht sogar zu erbringen und so weiter. Ja, welchen Stellenwert hat das so für dich in deinen, also dass das einen großen Stellenwert hat, haben alle gehört, wissen wir auch schon, aber in deinen, ich sag mal, in deiner Tätigkeit als Dozent, spürst du da auch Nährboden? Ist da eine Grundlage?
Du sprichst auch genau das an, was für mich, und das hätte ich am Anfang gar nicht so stark gesehen in meiner Anfangszeit, wo ich, also dann habe ich angefangen, vor 18, 20 Jahren als Dozent aktiv zu werden, wo ich so stark auf, ich muss diesen Prozess vermitteln, ne? Also wie funktioniert Management von Gesundheit, Strategie, Analyse, Maßnahmen, Evaluation und dann kontinuierlich und immer wieder und immer wieder. Ja. Was ja auch gut ist, wenn man das weiß, weil so arbeitet man natürlich grundsätzlich mit der Haltung, so nenne ich es mal, mit der Haltung. Aber was mittlerweile mein Ziel ist, diese, genau was du sagst, Komplexität und Vielfältigkeit von Gesundheit und Sicherheit bei der Arbeit zu vermitteln. Und das ist so ein Feedback, was ich, jetzt sag ich mal so seit 5, 6, 7 Jahren auch in meinen Seminaren habe, wo ich versuche, vor allem, gut, jetzt ist Stadt Düsseldorf an der Stelle ein gutes Beispiel, aber du hattest dieses Netzwerk auch mal benannt und was wir für unsere interne Steuerung nehmen, das Gesundheitsnetzwerk, das ist halt auch, wenn man den Präventionsleitfaden nimmt, ist natürlich gut, Gesundheitsförderung, man hat das Eingliederungsmanagement und den Arbeits- und Gesundheitsschutz, aber ehrlich gesagt ist es noch viel, viel mehr. Es gibt ja auch immer Betriebssportgemeinschaft, HR-Abteilung auf ganz vielen verschiedenen Ebenen mit Personalentwicklung, mit Wertekompetenzmodell, gesunder Führung und jetzt können wir, wie auch immer, da noch ganz lange absteigen, aber dass die Nachwuchskräfte, sowohl die Studenten oder auch an den Akademien, wo ich aktiv bin, wo die Teilnehmer sind, dass die da rausgehen und genau das, was du sagst, merken, ich muss nicht interventionsgesteuert viele Bewegungsernährungsaktionen machen, nein, sondern ich muss irgendwie es schaffen, dass die Beschäftigten im Fokus stehen, die Führungskräfte wirklich als Verlängerung der Gesundheitsarbeit gesehen werden und auch integriert werden. Und das ist eigentlich so eine harte Erkenntnis, aber die nehmen auch alle mit von den Studenten. Ich bin vor allem bei Bachelor aktiv, die sagen, boah, so komplex habe ich es mir nicht vorgestellt, da muss ich erstmal ein Praktikum machen. Und das ist für mich schon eine erste Erkenntnis, weil am Anfang ist das noch viel zu groß für die, aber dass sie sagen, nee, ich glaube, wenn ich in den BGM-Bereich gehe, dann muss ich mir das erstmal so ein halbes Jahr auch mal anschauen, wie das überhaupt funktioniert. Und ich glaube, vor dem Seminar denken alle, ja, ne, ich kann ein bisschen Ergonomieberatung machen, mal eine Kooperation mit einem Fitnessstudio und dann machen wir nächstes Jahr an einem Firmenlauf, nehmen wir teil und haben wir dann super BGM. Und deshalb, ich glaube trotzdem, dass wir da in der Branche echt ein Thema haben. Weil dieses, wo wir vorhin schon drüber gesprochen haben, ob wirklich kennzahlenbasiert mit guter Strategie, mit guten Analysen, ne, wie ihr das auch mit dem Kennzahlen-Dashboard dann auch habt. Ich glaube, diese saubere BGM-Arbeit findet nicht in vielen Unternehmen statt. Und dann muss man ja schon bei seinem Praktikum Glück haben, in so einem Unternehmen zu landen, die es gut machen. Weil ansonsten wird die zukünftige BGM-Manager Generation natürlich weiter sich versuchen, mit irgendwelchen KI-basierten und App-basierten Gesundheitsmaßnahmen immer effizienter aufzustellen und noch mehr, ohne am Menschen zu arbeiten und ohne System zu arbeiten, sondern sehr interventionsbezogen weiter zu agieren. Und ich glaube, das wird ein Dauerthema bleiben. Schwieriges Thema.
Ja, eins der wichtigsten, wie ich finde.
Ja.
Wir haben immer so eine Abschlussfrage und leider muss es die jetzt schon sein. Ich könnte noch stundenlang mit dir weiter sprechen. aber wir wollen unseren Zuhörern und Zuhörern auch jetzt nicht zu viel zumuten. Wir haben ja schon eine Stunde geschafft. Ist schon fast so ein bisschen, klingt das so in die Abschlussfrage hinein, die ich immer gerne stelle dann nämlich. Und ich finde, da war schon so viel dabei. Vielleicht stelle ich sie trotzdem. Denn was wäre so ein ganz pragmatischer Rat, wenn du jetzt so an unsere Zuhörerschaft denkst und Zielgruppe, HR, verantwortlich, Personalentwickler, Geschäftsführerinnen, aber natürlich auch, ich sag mal, Gestalter im klassischen Bereich, im Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und so weiter. Wenn du sagst, aus deinen ganzen Erfahrungen, die du gemacht hast, die du auch weitergibst, was wäre so ein pragmatischer Rat, vielleicht auch jetzt in der Zeit, was aktuell ist, was wichtig wäre, den du weitergeben würdest, den man so als Fazit einmal mitnehmen würde. Ist schwierig, weiß ich. Das mal so auf den Punkt nochmal zu sammeln, aber es können auch 2, 3 sein.
Okay, das ist gut. Ansonsten, ja, ich glaube, ein Tipp, das ist eher ein Leitspruch und der ist klingt jetzt erstmal sehr unspektakulär, aber gut Ding oder gut BGM-Ding will Weile haben. Und das ist eine Erfahrung, die ich sowohl aus meiner unternehmensberaterischen Tätigkeit wie auch bei der Stadt Düsseldorf zu 100% unterstreichen will, weil diese Form zu sagen, man muss irgendwie sein Zielbild haben, wo will ich mit dem BGM-System hin? Jetzt mal auch unabhängig davon, wo eine Führungskraft und Geschäftsführung und wer auch immer hin will mit dem BGM. Ich für mich als leitender BGM-Verantwortlicher oder zuständiger in der HR-Abteilung muss ein Bild, ein ganz konkretes Bild davon haben, wo ich mit meinem BGM-System hin will. Und dann wirklich systemisch mir die Leute heranholen, die meine Mitstreiter sein können. Das kriege ich nicht in einer Woche raus, das kriege ich nur in 2 Wochen raus. Da brauche ich Zeit für. Wer sind meine Hebel in meiner Unternehmung, mit denen ich wirklich ernsthaft das Thema Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit vorwärts bringen kann? Und da braucht man auch Zeit für. Da muss man gute Gespräche führen, gut netzwerken, ernste Entscheidungen auch mal von den Kollegen mitkriegen. Haben die sich wirklich für Gesundheit entschieden? Oder vorne rum hui, aber hinten raus egal, die schaffen nur 20 Vorgänge am Tag, die Mitarbeiter, trotzdem müssen sie jetzt 30 machen am Tag. Und deshalb, gut Ding will Weile haben, man holt auch Sachen erst raus, wenn man von denen überzeugt ist, wenn man weiß, man hat einen guten Wind dafür. Bei uns im Moment öffentlicher Dienst, wir haben ganz starken Finanzdruck, Haushaltsmittel, enge Situationen. Deshalb weiß ich, welche Sachen ich im Moment nicht vorführe, weil ich weiß, da kann man im Moment nur Nein zu sagen. Das ist aber dann keine qualitative Bewertung, sondern wir haben kein Geld dafür. Und wenn man aber auf einmal Nein draufstehen hat, dann kommt das auch zum späteren Zeitpunkt nicht mehr so gut raus. Und deshalb, gut Ding will Weile haben, sich ein Zielbild machen, wie sieht mein System aus, mit welchen Strukturen, mit welchen Zuständigkeiten, wer sind meine Stakeholder, mit denen ich ernsthaft das Thema vorwärts bringe, die herauszufiltern. Da braucht man 1, 2, vielleicht sogar 3 Jahre für, um das gut zu erkennen. Und dann kann man seine positiven Nadelstiche setzen und sagen, hier hole ich jetzt die Aktion raus, bringe die vorwärts und habe dann meinen Multiplikator auf oberster Ebene, der das mitgeht. Und ja, das ist, ich weiß nicht, ob es konkret genug ist für dich, aber das wäre so mein Ding, was ich auf jeden Fall allen an die Hand geben würde, ja.
Also ein wirklich ein sinnvolles internes Netzwerk aufzubauen. Ja. Total angekommen. Ich finde das super, wie du es beschrieben hast, auch in der Ausführlichkeit. Ich glaube, das ist super genau wichtig, dieses so zu tun und mit den Beispielen, die du genannt hast. Fasst auch, glaube ich, das nochmal so im Kern zusammen, worüber wir eigentlich die ganze Zeit gesprochen haben, weil wir können die Dinge oder eine Person nicht alleine tun, ja. Es ist ja in alle Richtungen mit den unterschiedlichen Expertisen wichtig, diese einzubinden. Nein, super. Lieber Sascha, vielen lieben Dank dir für das offene, für das fundierte Gespräch und den tiefen Einblick auch in deine Arbeit. Das hat mir wirklich großen Spaß gemacht, vor allen Dingen sich unter, ich sag mal, unter Kollegen auch immer so tief auszutauschen. Also herzlichen Dank, Sascha.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte, Wolf. Mir hat wirklich fundiert Spaß gemacht und genau, nächste Woche wieder dann. Ne?
Ja, nächste Woche geht's weiter. Ja. Ja, und dann alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Also, wenn ihr sehen wollt, wie ein modernes BGM-System funktionieren kann, dann vernetzt euch unbedingt mit Sascha Martini auf LinkedIn. Alle Links dazu findet ihr in den Shownotes bei uns, bei den Podcast-Anbietern eurer Wahl. Und ja, dann bleibt mir noch euch eine gesunde und erfolgreiche Woche zu wünschen. Und wir hören uns dann spätestens nächsten Montag wieder. Bis Montag! Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere jetzt gern direkt unseren Podcast bei Apple Podcasts, Spotify oder in deiner Lieblings-Podcast-App, um keine Folge mehr zu verpassen, und hinterlasse uns auch gern eine Bewertung.